SWR 2 aktuell.
Schönen guten Abend an diesem Samstag. Ich bin Florian Zelt und darum geht es bei uns in dieser halben Stunde. Hilfe für die Palästinenser. An diesem Wochenende soll ein Hilfskorridor von Zypern aus eröffnet werden und die Vereinigten Staaten wollen einen Hafen im Gazastreifen bauen. Diskussion um Taurus-Abhöraffäre. Unser Hauptstadtkorrespondent kommentiert die Vorgänge um ein von Russland abgehörtes Gespräch von Bundeswehroffizieren und mehr Bewegung für die Deutschen. Das Bundesinnenministerium hat eine Vision, aber von Einigkeit der beteiligten Gewerke kann keine Rede sein. Unsere Themen jetzt in SWR 2 aktuell. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Diese Worte sind deutlich. Der Krieg zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen habe jedes Gefühl gemeinsamer Menschlichkeit zerstört. Das hat die Präsidentin des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, Spoljaric, gesagt. Es sei die Grenze zwischen Menschlichkeit und Barbarei. Und genau diese Grenze wieder in Richtung Menschlichkeit zu verschieben, darum bemühen sich gerade mehrere Staaten und versuchen Hilfsgüter für den Gazastreifen zu organisieren, beispielsweise durch einen Seekorridor über den Hilfsgüter von Zypern aus in ägyptische oder israelische Häfen nahe dem Gazastreifen gebracht werden können. Auch Deutschland will sich beteiligen. Die Europäische Union hofft auf einen Start noch an diesem Wochenende und ein erstes Schiff könnte sogar noch heute von Zypern aus ablegen mit 200 Tonnen Reis und Mehl an Bord, heißt es von der Hilfsorganisation Open Arms. In Larnaca auf Zypern wartet das Schiff darauf, die Hilfsgüter verschiffen zu dürfen. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat erneut an Israel appelliert, Hilfstransporte zuzulassen. Und die USA planen einen provisorischen Hafen im Gazastreifen, aber das geht nicht von heute auf morgen. Bis da Schiffe anlegen können, wird es noch dauern. Aber inzwischen gibt es konkretere Informationen dazu, wie Ralf Borchert aus Washington berichtet.
Laut US-Verteidigungsministerium kann es bis zu 2 Monate dauern, bis Schiffe den entscheidenden Anteil humanitärer Hilfe in den Gazastreifen bringen können. Präsident Joe Biden hatte in seiner Rede zur Lage der Nation angekündigt, so schnell wie möglich einen improvisierten Hafen vor der Küste des Gazastreifens bauen zu lassen. Pentagon-Sprecher Pat Ryder nannte am Tag danach Details.
We anticipate that it'll take over 1,000 US forces.
Wir gehen davon aus, dass mehr als 1,000 Soldaten am Bau der Einrichtung beteiligt sein werden. Der Zeitrahmen beträgt mehrere Wochen, wahrscheinlich bis zu 60 Tage. Die US-Soldaten sollen in einiger Entfernung zur Küste einen schwimmenden Pier installieren, an dem von Zypern kommende große Schiffe anlegen können.
A floating pier that is offshore.
Von diesem schwimmenden Pier werden die Hilfsgüter nach Ryders Darstellung in kleinere Schiffe der US-Marine umgeladen und zu einem direkt an der Küste installierten Damm transportiert. Von dort sollen die Güter per LKW an Land gebracht und in Gaza verteilt werden. Wer die Verteilung übernimmt und für die Sicherheit verantwortlich ist, werde derzeit noch mit Partnerländern in der Region geklärt, sagte Ryder. Er machte klar, dass die USA parallel zum angestrebten Schiffstransport Israel weiter drängen, auf dem Landweg deutlich mehr Hilfe zuzulassen. Präsident Biden sagte auf dem Weg zu einer Wahlkampfrede im Bundesstaat Pennsylvania auf die Frage, ob Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu deutlich mehr tun müsse, ja, das muss er.
Yes, he does.
Biden hatte kurz nach Ende seiner Rede zur Lage der Nation im Gespräch mit Ministern und Senatoren angedeutet, dass seine Geduld mit Netanyahu bald zu Ende gehen könnte. Biden sprach laut US-Medien von einem notwendigen Erweckungserlebnis für Netanyahu. Die Abgeordnete Pramila Jayapal, Wortführerin des progressiven Flügels von Bidens demokratischer Partei, forderte im Fernsehsender CNN, den Druck auf Netanyahu deutlich zu erhöhen und mit einem Ende der für Israel lebenswichtigen Finanz- und Militärhilfe zu drohen.
I really believe that the only way Israel is going to move to that is if we utilize our funding leverage.
Ziel der USA ist neben mehr humanitärer Hilfe für den Gazastreifen eine zunächst 6-wöchige Feuerpause, die Freilassung der verbliebenen Geiseln und anschließende Schritte in Richtung einer 2-Staaten-Lösung, also eines eigenständigen Palästinenserstaats an der Seite Israels. Danach gefragt, ob eine Feuerpause, wie von ihm angestrebt, noch vor Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan erreicht werden könne, sagte Biden allerdings, es sieht schwierig aus.
Ein Bericht von Ralf Borchert aus Washington. Zurück nach Deutschland. Die Frage der Taurus-Lieferung an die Ukraine spaltet derzeit die deutsche Politik. Die Frage, ob diese Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 Kilometern an die Ukraine abgegeben werden sollen. Bundeskanzler Scholz lehnt das weiter ab, aber es geht nicht nur um die Frage Taurus liefern, ja oder nein, es geht auch noch um die Taurus-Abhöraffäre. Vier Bundeswehroffiziere reden im Internet über den Marschflugkörper Taurus und ein russischer Geheimdienst hört zu. Der Vorfall hat das politische Berlin tagelang in Atem gehalten und bleibt Thema. Der Verteidigungsausschuss des Bundestags wird sich am Montag mit dem Fall befassen und am Donnerstag will die Union dann erneut im Parlament einen Antrag zur Taurus-Lieferung für die Ukraine zur Abstimmung stellen. Auch die Untersuchung des Falls durch die Bundeswehr läuft weiter und das zu Recht, meint unser Hauptstadtkorrespondent Tim Aßmann.
Einzelversagen, Anwendungsfehler, keine grundsätzliche Sicherheitslücke. Die Erleichterung über dieses Untersuchungszwischenergebnis war Boris Pistorius deutlich anzumerken. Der Verteidigungsminister will die Taurus-Abhöraffäre schnell hinter sich lassen. Dass Bundeswehroffiziere im Internet abgehört werden konnten, weil sich einer von ihnen über eine offene, also unsichere Leitung einwählte, ist aus Sicht des zuständigen Ministers ein schlimmer Fehler. Dass dieser Fehler ihn, dem Minister, 3 Tage beschäftigte, findet Pistorius ärgerlich. Gut findet er, dass er sich nun wieder den, wie er sagt, wirklich wichtigen Aufgaben zuwenden kann. Die Untersuchung des militärischen Abschirmdienstes in der Abhöraffäre läuft unterdessen weiter und das ist auch dringend nötig. Denn dass sich ein hoher Offizier aus einem Hotel in Singapur in eine Dienstbesprechung einwählt, ohne sich der Gefahr abgehört zu werden, ausreichend bewusst zu sein, kann ein Einzelfall sein, aber möglicherweise auch ein Hinweis auf grundsätzliche Sorglosigkeit in der Truppe. Dass weitere Fälle bekannt werden, ist nicht ausgeschlossen. Dass die erfolgreiche Abhöraktion für Russlands Geheimdienste ein Zufallstreffer war, wie der Bundesverteidigungsminister sagt, ist bisher nur eine These und könnte sich als ministerielles Wunschdenken entpuppen. Disziplinarische Konsequenzen für die Abgehörten stehen weiter im Raum. Die Latte dafür, dass einer der Offiziere seinen Schreibtisch räumen muss, hat der Minister aber hochgelegt, zu Recht. Über eine gründliche Aufarbeitung der Affäre dürfen die Motive des Kreml nicht vergessen werden. Die russische Führung hat das abgehörte Gespräch veröffentlicht, um die Debatte in Deutschland über die Lieferung des Taurus-Marschflugkörpers zu beeinflussen. Wer nun getrieben von der Hoffnung auf einen innenpolitischen Punktgewinn hektisch reagiert, spielt in der Tat Putins Spiel mit, wie Boris Pistorius und andere in der Debatte einwerfen. Ja, natürlich hat die Opposition das Recht und auch die Pflicht, das Handeln der Regierung kritisch zu begleiten und zu hinterfragen, wo nötig mit parlamentarischen Mitteln bis hin zum Untersuchungsausschuss. Doch mit diesem Recht der Opposition geht auch Verantwortung einher. Wenn Kräfte von außen versuchen, die deutsche Politik zu beeinflussen, muss diese über Parteigrenzen und politische Lagerbildungen hinweg die Gefahr erkennen und ihr mit Ruhe, Überlegung und ja auch Geschlossenheit begegnen. Vor diesem Hintergrund erscheint manche Reaktion aus den Reihen von CDU und CSU kurz nach Bekanntwerden der Affäre im Rückblick übereilt und unüberlegt, teils geradezu schnappatmig. Beispiel dafür ist die schnell in die Öffentlichkeit getragene Vermutung, ein russischer Spion habe sich in die Schalte der Bundeswehroffiziere eingeloggt und als Teilnehmer mitgehört. Für diese These hat die bisherige Untersuchung keine Anhaltspunkte erbracht. Besonnenheit ist in der Taurus-Abhöraffäre das Gebot der Stunde. Das muss weiter gelten. Wenn sich nun zunächst der Verteidigungsausschuss mit dem Thema befasst und wenn danach CDU und CSU erneut im Bundestag einen Antrag zur Taurus-Lieferung stellen. Die Abhöraffäre muss restlos aufgearbeitet werden, aber ohne politische Instrumentalisierung.
Soweit der Kommentar von Tim Aßmann, die Meinung unseres Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio. Es ist 18.14 Uhr, Sie hören SWR 2 aktuell am Samstagabend. Und wir schauen nach Portugal, denn Portugiesinnen und Portugiesen wählen morgen vorzeitig ein neues Parlament. Es ist die 2. vorgezogene Wahl innerhalb von gut 2 Jahren. Premierminister Costa von der Sozialistischen Partei hatte ja im November wegen Korruptionsermittlungen seinen Rücktritt eingereicht und ein Regierungswechsel scheint nicht ausgeschlossen. Umfragen sehen die konservative PSD vorne, dahinter die derzeit allein regierende Sozialistische Partei und drittstärkste Kraft könnte die noch relativ neue Rechtsaußenpartei Chega werden. Auf Deutsch heißt das Genug. Franka Welz berichtet.
Schlechte Stimmung bei guten Wirtschaftsdaten. Portugal zeigt, wie es geht. Unter anderem hohe Mieten und Immobilienpreise, insbesondere in Lissabon und Porto, vergleichsweise niedrige Löhne sowie große Probleme im öffentlichen Gesundheitswesen. Und obwohl die Inflation zuletzt deutlich zurückgegangen ist, bleibt das Preisniveau insgesamt hoch. Eine erhebliche Belastung für das Land, sagt Isabel David, Politologin an der Universität Lissabon.
So this has brought significant stress into the country.
Stress und Unzufriedenheit. Davon profitiere derzeit die Rechtsaußenpartei Chega, zumindest in Umfragen. Die Partei hat mit lauten, einfachen Botschaften einen bemerkenswerten Aufstieg hingelegt. Noch vor 5 Jahren fungierte Chega nämlich unter Ferner Liefen. Isabel David.
So they were founded in 2019.
Sie wurden 2019 gegründet, hatten erst einen Abgeordneten im Parlament, dann 8 und sie werden zulegen. Einige Umfragen sehen Chega bei fast 20%. Damit kommen sie den beiden großen Parteien sehr nahe. Meiner Meinung nach werden sie also die Königsmacher sein.
So in my view they are going to be the kingmakers.
Insbesondere wenn das konservative Wahlbündnis am Sonntag eine Mehrheit im Parlament erzielen sollte. Die jüngste Umfrage der Katholischen Universität Portugals im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Senders RTP sieht die Konservativen weiter vorne, aber ohne eigene Regierungsmehrheit im Parlament. Eine Zusammenarbeit mit Chega schließt Oppositionsführer Luís Montenegro derzeit aus, aber die Partei wäre künftig womöglich schwer zu ignorieren. Chega hat laut dieser als sehr zuverlässig geltenden Umfrage leicht an Zulauf verloren, liegt aber offenbar weiter auf Kurs, drittstärkste Kraft zu werden. Und das auch, weil viele Menschen in Portugal Vertrauen in die einstmals großen Blöcke verloren haben, also Sozialisten auf der einen Seite, Konservative auf der anderen. Isabel David. Korruptionsskandale, zuletzt für konservative Funktionäre auf Madeira, aber auch Skandale bei den Sozialisten. Mehrere Minister sind zurückgetreten und das belastet die beiden Parteien, die normalerweise an der Macht sind.
So all of this is becoming a liability for the parties that were usually in power, which are the Socialist Party and the Social Democrat Party.
Hier setzt Chega an, präsentiert sich als die Aufräumpartei, frei von politischem Filz, gegen Eliten, gegen das Establishment und neuerdings auch gegen Immigration. Und das scheint zu verfangen. Vasco Lorenzo beobachtet diese Entwicklung gelassen, aber auch sehr genau. Der 81-Jährige war im April 1974 an der Nelkenrevolution beteiligt, dem friedlichen Putsch einiger Militärs, der vor 50 Jahren das Ende der Diktatur in Portugal herbeigeführt hatte. Der Vorsitzende der Vereinigung 25. April sagt, die eher linken demokratischen Kräfte hätten enorme Fehler begangen. Sie haben sich selbst ins Knie geschossen. Das passiert ständig. Es besteht daher also immer die Gefahr, dass Demagogie und Populismus auf dem Vormarsch sind und neue Anhänger gewinnen. Aber so ist die Demokratie. So ist sie, die Demokratie.
Isso acontece muitas vezes. E, portanto, há sempre o perigo da demagogia, do populismo, ir avançando e ganhando novos adeptos.
Ein Bericht von unserer Korrespondentin Franka Welz. Noch 6 Jahre, dann soll unser Strom zu 80% aus erneuerbaren Energien kommen. So das Ziel der Bundesregierung. Ein möglicher Ansatz, Solaranlagen auf dem Wasser. Vereinzelt stehen solche Projekte schon in den Startlöchern, aber es gibt Umweltbedenken. Es besteht die Sorge, die schwimmenden Solarmodule könnten die Ökosysteme der Seen schädigen. Die Niederlande sind dabei schon einen Schritt weiter. Da schauen wir jetzt hin, denn nach Hausbooten und schwimmenden Wohnvierteln gibt es dort jetzt auch schwimmende Solaranlagen. Ein Vorbild für Deutschland? Sebastian Binz berichtet.
Die großen Solarmodule treiben auf dem Wasser. Fest verankert sind sie, aber trotzdem folgen sie dem Rhythmus der Wellen. Hier in den Niederlanden gibt es Hausboote und ganze Stadtviertel auf dem Wasser. Da war es naheliegend, auch Solarmodule schwimmen zu lassen. Die größte Anlage Europas schwimmt unweit der Nordsee in der niederländischen Provinz Groningen auf einem Baggersee. Hier wird Sand abgebaut und jetzt produziert eine schwimmende Solaranlage Strom. In Spitzenzeiten 41 Megawatt. Ortswechsel nach Süddeutschland. Auf einem ähnlichen Baggersee im badischen Domersheim wird Kies gefördert. Und auch hier gibt es Pläne, eine große Solaranlage schwimmen zu lassen. Aber deutsche Naturschutzgesetze verhindern das Projekt. Maximal 15% der Seefläche dürfen in Deutschland von schwimmenden Solarmodulen bedeckt sein. Das geplante Projekt war zu groß. Thorsten Volkmann. Ihm gehört der See in Dormersheim und er kann grundsätzlich nachvollziehen, dass man die Natur hier schützen muss.
Aber wir haben die Besorgnisse nicht verstanden, besonders weil es genügend Anlagen im europäischen Umland gibt, die deutlich größer sind. Insofern haben wir dieses pauschale Nein für alles, was größer ist als 15%, nicht verstanden.
Aber warum verhindert das deutsche Gesetz die großen Projekte? Das Bundesamt für Naturschutz verweist auf das Vorsorgeprinzip. Man könne nicht ausschließen, dass die Tier- und Pflanzenwelt der Seen gestört wird durch die schwimmenden Solarmodule. Und ganz grundsätzlich, es gäbe zu wenig Forschung zum Thema. Geforscht wird hauptsächlich in den Niederlanden. Dort hat Floris Bochart von der Hanse University in Groningen vor 3 Jahren die erste Studie veröffentlicht.
Wir haben uns auf Sauerstoff, Temperatur und die Mengenänderung des Wassers konzentriert. Diese Werte waren relativ einfach zu messen. Was wir an diesem Ort herausgefunden haben, war, dass man ein paar Veränderungen sieht. Die Temperatur ist geringer unter den Solarmodulen, was logisch ist, weil weniger Sonne auf das Wasser einstrahlt. Das Sauerstoffniveau war vergleichbar. Die großen erwarteten Veränderungen haben wir nicht gefunden. Also die Bedeckung des Wassers hat nicht so einen großen Effekt, wie manche erwarten würden, auch ich als Wissenschaftler.
Also haben die Anlagen fast keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt? Die Qualität des Wassers ist das eine, aber was machen die Solarkraftwerke mit den Pflanzen am See? Und was bedeutet das für den Lebensraum der Tiere dort? Insbesondere hier weist das Bundesamt auf Forschungslücken hin und auch in der niederländischen Studie war das nur ein Nebenaspekt.
Wir haben mit ein paar Ökologen zusammengearbeitet. Wir hatten Taucher, um zu beobachten, welche Unterwasserlebewesen dort sind. Aber die haben auch nicht viele Veränderungen gesehen. Der Grund ist, wir sprechen hier über Baggerseen. Da gibt es nicht viel Leben. Natürlich sind dort ein paar Fische, aber es ist kein wirklich natürliches Umfeld. Also es gab Untersuchungen zur Ökologie, aber nicht so ausgeprägt, wie ich es gerne gesehen hätte. Aber wenn die Frage ist, sollen wir in Zukunft mehr dazu forschen? Ja, definitiv.
Also, mehr Forschung ist notwendig, bevor endgültig ein Urteil über die Umweltauswirkungen von schwimmenden Solaranlagen möglich ist. Deshalb hat das Bundesamt für Naturschutz jetzt eine mehrjährige Studie in Auftrag gegeben. Für deutsche Projekte wie das in Dormersheim bedeutet das, erstmal werden die großen Anlagen nicht aufs Wasser gelassen. Während in den Niederlanden oder auch in Frankreich und Portugal große schwimmende Solaranlagen längst grünen Strom produzieren.
Ein Bericht von Sebastian Binz. Sie haben SWR 2 aktuell eingeschaltet. Die Menschen in Deutschland sollen sich mehr bewegen, mehr Sport treiben in funktionierenden Sportstätten und Vereinen. Hinter dieser Vision will das zuständige Bundesinnenministerium die vielen Verantwortlichen aus Politik, Sport und Wissenschaft vereinen, symbolisch repräsentiert durch den sogenannten Bewegungsgipfel. Dessen 2. Ausgabe steht am Dienstag an. Doch von Einigkeit kann aktuell keine Rede sein. Volker Schulte berichtet über die schwindende Hoffnung, dass Politik und Sport an einem Strang ziehen.
Der Bewegungsgipfel der Bundesregierung, er soll ein Signal sein, ein Symbol. Bund, Länder, Kommunen, Sportverbände und Wissenschaft versammeln sich geschlossen hinter dem Ziel, die Rahmenbedingungen für Sport in Deutschland zu verbessern. Doch schon bei der 2. Ausgabe am Dienstag ist die Symbolik ruiniert. Alle 16 Landessportbünde bleiben dem Bewegungsgipfel fern. Sie protestieren gegen den Entwurf des Entwicklungsplans Sport, verfasst vom Bundesinnenministerium BMI.
Wir werden dort nicht hingehen,
sagt Jörg Ammon, Sprecher der Landessportbünde und Präsident des Bayerischen Landessportverbandes.
Das macht überhaupt gar keinen Sinn, nächste Woche einen Bewegungsgipfel abzuhalten mit nichts in der Hand, also nichts Verbindlichen.
Verbindliches hatten sich die Sportverbände erhofft vom Entwicklungsplan Sport. Dieser sollte beim 2. Bewegungsgipfel feierlich abgesegnet werden, doch daraus wird nichts. Zu stark war die Kritik etwa vom Deutschen Städtetag, dem Deutschen Olympischen Sportbund DOSB und eben von Ammon und den Landessportbünden, die in den breit aufgestellten Arbeitsgruppen zum Entwicklungsplan mitgewirkt haben.
Wenn Sie mit so viel Menschen, mit so viel Idealismus und so viel Wissen auch losstarten und dann sagen, ein gutes Jahr, wir arbeiten da und wir schauen, dass wir den Sport vorwärts bringen und dann hinterher keinerlei Verbindlichkeit haben, keinerlei Mittel eingestellt bekommen ins Jahr 2024, dann wissen Sie irgendwann, dann ist es wie mit dem ICE gegen einen Bremsbock zu fahren von voller Geschwindigkeit und das hat bei den Beteiligten zu großer Ernüchterung geführt.
Auch ohne die Landessportbünde und ohne einen Konsens beim Entwicklungsplan zieht die Bundesregierung den Bewegungsgipfel durch mit Prominenz. Innenministerin Nancy Faeser, Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Auch dabei im Berliner Olympiapark DOSB-Präsident Thomas Weikert. Und das ist bemerkenswert. Denn der DOSB hat nicht nur den Entwicklungsplan abgelehnt, sondern auch einen weiteren Entwurf aus dem BMI, den zum Sportfördergesetz. Dort fürchtet der DOSB um seinen Einfluss auf die Verteilung der Fördergelder für den Spitzensport. Doch mit Blick auf den Bewegungsgipfel und die Vision einer breit aufgestellten Sportstrategie beschwört Michaela Röhrbein, DOSB-Vorstand Entwicklung, Zusammenhalt.
Dafür müssen wir einstehen, nach wie vor. Da dürfen wir den Dialog nicht abreißen lassen.
Den Entwicklungsplan Sport hat das BMI zurückgezogen, aber noch nicht beerdigt. Man strebe weiter einen Konsens über alle Ebenen zur Umsetzbarkeit und Finanzierung an, schreibt das BMI. Doch der erscheint utopisch, zu groß ist der Sparzwang und zu gewaltig sind die anderen politischen Probleme jenseits des Sports.
Ein Bericht von Volker Schulte. Ja, und wenn Sie sich bewegen wollen, dann können Sie das ja jederzeit tun, auch ohne Politik. Zum Beispiel an diesem Wochenende. Heute hat sich ja die Sonne schon mal oft ungebremst gezeigt im Südwesten. Es war zwar noch recht kühl heute früh, aber mittags hatte die Sonne ganz schön Kraft. Der Frühling deutet sich an und wem die Sonne als Motivationshilfe für mehr Bewegung nicht reicht, der kann es ja mal mit einer Schrittzähl-App probieren. Die ist hilfreich und motivierend, meint Peter Knetsch in seiner Wochenendkolumne.
SWR 2. 2 Minuten mit Peter Knetsch.
Der Frühling steht in den Startlöchern. So abgedroschen und bildlich schwierig diese Metapher auch sein mag. Ich bin dabei mit am Start und in den Löchern. Ab sofort wird sich deutlich mehr bewegt. Hilfreich ist so eine Schrittzähl-App. Ich gehe bisher täglich 6.728 Schritte, der Durchschnittswert der vergangenen 10 Wochen. Für einen Hundebesitzer, der mehrmals am Tag zum Gassigehen gewedelt wird, ist 6.728 keine besonders hohe Zahl. Im Jahr davor, sagt mir die App, waren es allerdings 6.729. Ein Schritt mehr pro Tag. Ich bin doppelt erstaunt und besorgt. Erstens: Wie kann es sein, dass ich so lange Zeit täglich fast exakt dieselbe Menge Schritte gegangen bin? Da stimmt was nicht. Bin ich in Wirklichkeit in einer Scheinrealität, einer Matrix gefangen, werde morgens von einer Superintelligenz mit einem Schrittebudget aufgeladen und abends abgeschaltet? Bin ich Teil einer täglichen Murmeltier-Wiederholungsschleife mit nur geringfügig aktualisierten Erinnerungsimplantaten? Kein Wunder, ändert sich zum Beispiel in einem bestimmten Teil meines Informationsuniversums so wenig. Irgendwer streikt immer, irgendwo wird manipuliert und gelogen, irgendwas fehlt immer. Munition, Milliarden, Fachkräfte, Zuversicht, ist ja auch egal. Grundstimmung in der Matrix auf jeden Fall, ampelig bis Weselski-esk. Verstockt, blockiert, nichts bewegt sich. Apropos bewegen, zurück zur Schrittezählerei. Mein zweites Erstaunen wiegt ähnlich schwer. Wie kommt die Abweichung von einem einzigen Schritt zustande? 6.728 statt 6.729 täglich. Ein ganzer Schritt weniger. Woran liegt's? Natürlicher Schwund. Ein Trend? Wenn sich das verstetigt, laufe ich in 6.728 Jahren gar nicht mehr. Werde ich schrittweise gelöscht? Und wenn ja, von wem? Diese wirklich existenziellen Sorgen schildere ich meinem Sohn. Er ist der Generation Z zugehörig, der sogenannten Gen Z. Er hört mir für seine Verhältnisse interessiert und aufmerksam zu. Also wie immer zwischen Tür und Angel. Kurzkommentar: Alter, 6.728 Schritte jeden Tag! Stabil! Und rums ist die Tür zu. Für die Älteren unter uns: Stabil bedeutet im Jugendsprech so viel wie cool, belastungsfähig, haltbar, halb voll statt halb leer. Und ja, so kann man es auch sehen. Alles stabil. Der Frühling steht zum Glück wieder zuverlässig in den Startlöchern. Und ich muss los. Der Hund wedelt.